Planetarische Hilfskräfte. Immer mehr vertieft sich in unseren Tagen die Erkenntnis, dass das Altertum denn doch in sehr vielen Dingen, die einem Nachgeborenen allzu sehr auf sein exaktes Wissen stolzen Geschlecht als finsterer Aberglaube erscheinen wollten, auf recht gesicherter, wenn auch heute noch nicht in allen Stücken wissenschaftlich beweisbarer Grundlage baute. Es sind hier noch viele Schätze zu heben, aber wer sie heben will, muss außer mancher erlernbaren Kenntnis auch den Mut besitzen, die versinterten Petrefakte der Vorzeit alle Meinungsdünkel zum Trotz als das aufzuzeigen, was sie wirklich einst waren, und auch dann wird er noch bedenkliche Fehlgriffe tun, es sei denn, dass er einer hohen Intuition die Begnadung danke, stets richtige Deutung dort zu finden, wo erster Augenschein den Fund als Zeugnis wüsten Wahns bestätigt sehen möchte. Wem wirklich daran gelegen ist, in solchen Dingen der Wahrheit auf die Spur zu kommen, der kann gar nicht Vorsicht genug gebrauchen, bei seinem Bemühen Wert von Unwert zu scheiden. Schuttberge von Vorurteilen wird er sich selbst aus dem Wege räumen müssen, um nur erst allmählich dahin zu gelangen, wo andere vor ihm schon vor Jahrtausenden standen. Wie sollte er Übersicht erlangen, bevor er auf dem Punkte steht, der einst die Alten anders und anderes sehen lehrte, als unsere Zeit mit ihrer völlig veränderten Einstellung zu sehen vermag. Er muss in sich selbst quasi seine eigenen Vorahnen suchen, muss verstehen lernen, was ihm das eigene Blut zuraunt, was dumpfes, verschollenes Sagewissen ihm noch etwa zu sagen haben mag, und darf auch dort sich nicht der Belehrung von vornherein verschließen, wo neuere Wissenschaft bereits für alle Zeiten entschieden zu haben glaubt, um dann nach Ablauf gewisser Bindungszeiten der Gehirne eben wieder anders zu entscheiden. So hoch wie Resultate ernster menschlicher Denkerarbeit auch werten wollen, so zeigt doch Erfahrung Tag für Tag, dass selbst die scheinbar gesichertsten Erkenntnisse noch lange nicht fest genug verankert sind, um nicht zu Zeiten besserer Erkenntnis weichen zu müssen. Wer wollte hier wohl zu sagen wagen, wir haben alles längst erforscht, und was darüber reicht, das kann nur Irrtum bergen. Es gibt wahrscheinlich in dem, was wir für sicheres Erfahrungswissen halten, weit mehr Irrtum, als sich die Gegenwart erträumen lässt. Und wer gar heute glaubt, er dürfe wissenssicher alter Zeit und ihres Aberglaubens spotten, der sieht nicht, wie gerade dort, wo wir am meisten aufgeklärt uns wähnen, der allerfolgenschwerste Aberglaube nistet. Der Aberglaube, dass die Alten mehr als wir nur Opfer ihres Wahns gewesen seien, dass ihrem Denken jene simplen Gegengründe sich nicht auch ergeben hätten, die heute jeder flache Kopf zu finden weiß, wenn er Gebräuche alter Zeiten sich durch eigenes Wissen nicht enträtseln kann. Wir werden uns wahrlich besser nützen, wenn wir auch ferner Vorwelt einige Logik zugestehen, zumal auch mancher Weise jener Zeiten auf Dinge zu achten pflegte, die neueres Wissen gerne abergläubisch nennt. Zu dem, was neunmal kluger Wissensdünkel heute längst als überwunden ansieht, gehört auch der Glaube aller Völker an gewisse Segen- oder unheilbringende Edelsteine, wie nicht minder jener Glaube, der sich Amulette und Talismane schuf, um Unheil von dem Träger dieser Weihestücke abzuhalten oder Segen auf sein Haupt herabzuziehen. Dem ersten Augenschein nach ist es wohl verzeihlich, wenn man hier vor törichtem Aberglauben zu stehen meint, und gewiss ist ferner, dass der tatsächliche Aberglaube aller Zonen und Zeiten auf diesem Gebiete ein weites und wenig gestörtes Tummelfeld fand. Die Alten waren aber nicht ganz so leichtgläubig wie ihre fernen, übergescheiten Enkel vorschnell anzunehmen geneigt sind. Die Alten wussten ebenso gut wie wir, wenn nicht weit besser, zwischen berechtigtem, wohlbegründetem Glauben und dem, was mit Recht als Aberglaube gebrandmarkt wird, zu unterscheiden. Auch die alten Weisen pflegten nicht Dinge gedankenlos hinzunehmen, die aller Begründung bar nur im Mähnen und Vermuten ihre Stütze finden konnten, und dennoch wussten sie von Glück oder Unglück bringenden Steinen, von Amuletten und schützenden Talismanen. Wohl mochte die Theorie, die ihr Wissen formte, um Wirkung wie Ursache zu erklären, durch ein Weltbild bestimmt und gebunden sein, das die heutige Menschheit lange schon berichtigt findet, allein dass hier Ursache durch Wirkung bestätigt wird, hatte mannigfache Erfahrung ihnen hinlänglich gezeigt, so dass sie jeden den ignoranten und hoffnungslosen Toren hätten zuzählen müssen, der an dieser Stelle blind geblieben wäre, um etwa von Aberglaube zu reden. Dass sie nicht im Unrecht waren, kann jeder ernsthafte, vorurteilsfreie Forscher bezeugen, der sich die Mühe macht, an sich selbst und anderen zu erproben, wie weit sich die Wirkungen bewahrheiten wollen, von denen das Altertum hinsichtlich solcher Dinge uns Kunde hinterließ. Wer so handelt, geht den einzig richtigen Weg, und er wird auf diesem Wege, auch wenn er jeglicher Theorie seinen Glauben versagt, sehr merkwürdige und seltsame Erfahrungen machen. Er wird bald bekunden können, dass hier wahrlich anderes vorliegt als bloßer Aberglaube und mehr als nur die Wirkung eigener oder fremder Suggestion. Zwar können ähnliche Wirkungen durch Suggestion zustande kommen und es mag ruhig zugestanden werden, dass gar mancher Einfluss, den man Steinen, Talismanen und Amuletten zuschrieb, sehr deutlich als Suggestionseinfluss nachweisbar ist. Aber schließlich gibt es ja auch eingebildete Kranke, und es wird niemandem deshalb einfallen können, die Möglichkeit echter Krankheiten in Abrede zu stellen. Das Auftreten einer Pseudowirkung schließt die echte Wirkung nicht aus. Es wird vielmehr festzustellen sein, inwiefern sich die echte Wirkung von dem bloßen Schein unterscheidbar zeigt. Dass diese Unterscheidung sehr scharf zutage tritt, wird jeder, der sich ein wenig mit der Sache befasst hat, mir bestätigen. Auch heute sind es durchaus nicht etwa nur fantastische Träumer, die sich mit solchen Studien mühen. Es gehört vielmehr sehr ernste, nüchterne Beobachtung, zeitraubende und mühselige Arbeit sowie ein klares, kritisches Urteil dazu, will man auf diesem der exakten Wissenschaft heute noch so anrüchigen Gebiet zu gesicherten Resultaten gelangen. Mancher Irrtum ist zu berichtigen, aber auch manche Wahrheit zu finden, die heute noch als Wahn betrachtet wird. Wie sind nun aber die hier in Rede stehenden und so geheimnisvoll anmutenden Wirkungen letzten Endes zu erklären? Darüber gab es zu allen Zeiten und je nach den in Betracht kommenden Kulturkreisen sehr verschiedene Theorien, und doch ist alle Wirkung nur aus rein naturgesetzlichen Zusammenhängen ableitbar, auch wenn die wirkenden Gesetze noch nicht in dem gleichen Grade beweisbar wurden, wie etwa die Gesetze der Physik. Jeder, der nur einigermaßen das Alltagsleben zu beobachten pflegt, kann stets wieder bemerken, dass feiner empfindende Menschen, für die nicht nur der reine Geldwert eines Gegenstandes alle Wertschätzung bestimmt, bei der Auswahl ihrer Schmuckstücke, und seien sie noch so bescheiden, gewisse Edelsteinarten typisch bevorzugen. Hier wirkt bereits, wenn auch den Wählenden völlig unbewusst und nur durch persönliches Gefühl sich äußernd, das planetarische Gesetz. Uralter Weisheit waren einst alle Zusammenhänge, um die es hier sich handelt, offenbar, und neuere Suchen bemüht sich wieder, sie zu ergründen. Es handelt sich um nichts anderes als um die tausendfältig verschiedenen Kräfteströme in der Erdaura, von denen bereits in meiner Betrachtung über den Wert der Astrologie die Rede war. Dort zeigte ich, dass jedes Menschenwesen auf diesem Erdball durch gewisse Kombinationen dieser Kräfteströme, so wie sie gerade zur Zeit seiner Geburt bestanden, für alles weitere Erleben gleichsam imprägniert wird, um nun in ganz bestimmter Weise zu reagieren, so dass die fast unzähligen Kombinationen jeder Sekunde seines Erdenlebens stets durch die ursprüngliche Beeindruckung ihre Wirkungsform erlangen. Zu diesen Kräfteströmen der Erdaura stehen nun aber alle Dinge dieser Erde in Beziehung Und besonders prägnant zeigt sich solche Beziehung in der Welt der Kristallgebilde, insonderheit bei den von alter Zeit her besonders gewürdigten Edelsteinen. Auch Pflanzen und Tiere sowie alle Metalle werden in gleicher Weise durch die genannten Kräfteströme bestimmt. Auch hier sind die Vorlieben nichts anderes als gefühlsmäßiges Erfassen gesetzlicher Zusammenhänge. Es ist auch nicht nur seine Seltenheit, die seit ältesten Zeiten und bei allen Völkern der Erde, die es kannten, dem Golde den Rang eines grundlegenden Wertes verlieh. Einseitige Theoretiker haben in wohlmeinender Absicht allerlei Theorien ersonnen, um das Gold, in dem sie die Quelle alles Unheils auf der Erde gefunden zu haben glaubten, endlich macht- und wertlos zu machen. Ich zweifle wahrlich nicht an der Menschenfreundlichkeit solchen Bemühens, allein ich habe allen Grund daran zu zweifeln, dass diese so wohlmeinenden Reformer wissen, was sie tun. Zum Glück sind die hier erwähnten Gesetze besser verankert als alle solche Theorie, und so wird denn das Gold seinen Wert auch dann noch behaupten, wenn längst die letzten Spuren dieser Theoretiker in neuem Menschheitsgeschehen verlöscht sein werden. Keine Theorie, wie einleuchtend sie auch klingen mag, wird je die Tatsache aus der Welt zu schaffen vermögen, dass jedes Volk seinen wirklichen Wohlstand verliert, bei dem die Goldwährung aufhört, de facto zu bestehen, selbst wenn es dabei über unermessliche Goldreichtümer in verschlossenen Kassen verfügen sollte. Es ist nötig, dass das Gold von Hand zu Hand geht, dass auch die weniger begüterten Kreise es noch als Schmuck tragen und an seinem Umlauf teilnehmen. Soll ein Volk wirklich gedeihen und nicht nur gerade noch vegetieren? Es ist notwendig, dass sich dieser Umlauf in materiellem Golde vollzieht, denn alle Gutscheinwirtschaft kann diesen materiellen Umlauf nicht ersetzen, auch wenn die Deckung überreichlich vorhanden wäre. Es ist ein Fehler, den Umlauf des materiellen Goldes aufzuheben, und dieser Fehler muss sich unter allen Umständen bitter rächen, mag man auch glauben, nur auf solche Weise noch Schlimmeres verhüten zu können. Wohlstand und Lebensenergie werden in gleicher Weise schwer gefährdet durch die aus guter Absicht erfolgte Einziehung des im Umlauf befindlichen Goldes, sobald diese Auslaugung des Goldes aus dem Alltagsleben längere Zeit währt. Das sind eherne Gesetze, an denen auch der Stärkste nicht zu rütteln wagen darf. Wer diese ganze Abhandlung versteht, der wird auch verstehen, weshalb ich hier, mich scheinbar von meinem Thema entfernend, von der naturgesetzlich gegebenen Bedeutung des Goldes rede. Doch wir wollen hier nun weiter bei den okkulten Wirkungen irdischer Dinge auf den Einzelnen bleiben, obwohl ein Volk letzten Endes nichts anderes ist als eine Gesamtheit vieler Einzelner. In dem ersten der Bücher, die ich der Menschheit in meinen Erdentagen geben durfte, ist unter manchem anderen auch von Talismanen die Rede. Anmerkung: Das Buch vom lebendigen Gott ist hier gemeint. Dort sprach ich es deutlich aus, dass jeder Gegenstand zu einem Talisman zu werden vermöge, sobald er nur mit jenem Glauben, der da Berge versetzt, einen Impuls des Willens erhalte, seinem Eigner Gutes zu vermitteln. Es ließe sich in gleichem Sinne auch von Talismanen des Bösen sprechen, denn nicht nur der ethisch Edle vermag es in solcher Weise einen Talisman zu schaffen, und wenn ein Mensch einem andern Übles will, so kann er mit gleicher Sicherheit und in gleichem Glauben auch einen Gegenstand zum Träger seines Vernichtungswillens werden lassen, kann ihn mit Willensimpulsen laden, die seinem Eigner alles Übel bringen. Hier aber möchte ich von einer anderen Art der Talismane reden. Es gibt auch Talismane, die nur ein Kundiger der hier schon mehrfach angedeuteten Gesetze allein zu Wege bringt. Talismane, zu deren Verfertigung sehr mühsame Arbeit und mancherlei Studium nötig ist, so wie es Amulette gibt, denen gleicherweise nicht nur der Wille ihre schützende Kraft verleiht, weil in ihnen selbst die Kräfteströme der Erdenaura Äußerungsmöglichkeiten finden, die nur nach streng bestimmten Gesetzen herbeigeführt werden können. Hier kann nur ein Kenner dieser Kräfteströme und ihrer Gezeiten als Verfertiger in Betracht gezogen werden. Es wird mancherlei Schwindel mit solchen Dingen getrieben, aber das kann nicht hindern, dass aller Schwindel immer nur das Echte für kritiklose Gemüter nachzuahmen sucht, dass folglich das Echte bestehen muss, soll der Schwindel überhaupt Anlass finden, sich an des Echten Stelle zu drängen. Wer hier nicht unterscheiden kann, der verdient, dass er betrogen werde. Wer aber noch völlig in Unkenntnis über derlei Dinge ist, der lasse sich belehren darüber, dass die Wirkungen jener aurischen Kräfteströme, die zu allen Zeiten die Erde durchfluten, zu gewissen Zeitpunkten und unter gewissen Vorsichtsmaßregeln sich an besondere Zeichen auf besonderen Metallen oder sonstigen Dingen magnetisch knüpfen lassen, so dass der Eigner eines solchen Gegenstandes gleichsam in ihm einen Akkumulator der Kräfte besitzt, die zu gewisser Zeit durch eben jene aurischen Ströme in Wirksamkeit treten. Wer hier nicht verstehend zu folgen vermag, der möge sich vergegenwärtigen, was noch vor 100 Jahren ein Physiker gesagt haben würde, dem man etwa von der Möglichkeit gesprochen hätte, Lichtbilder des lebenden inneren Menschenkörpers herzustellen oder Mitteilungen durch Ätherwellen um die Erde zu senden, obwohl diese Möglichkeiten für einige wenige Menschen dieses Planeten keineswegs etwas Neues gewesen wären, weil diese wenigen aus dem Geiste leben, dem alles irdisch Mögliche innewohnt, da es nur Spiegelung seiner eigenen Möglichkeiten ist. Man darf auch keineswegs glauben, dass der Gebrauch der Amulette, Talismane oder jener Edelsteine, die zur eigenen erdenaurischen Schwingungszahl in harmonischem Verhältnis stehen, von höherem geistigem Gesichtspunkt her gesehen verwerflich wäre. Ebenso könnte man vermuten, es sei unstatthaft, zur Winterzeit einen wärmespendenden Ofen zu besitzen. Es handelt sich bei wirklichen Amuletten, Talismanen und wirklichen Edelsteinen stets nur um die geeigneten und Jahrtausende hindurch erprobten Mittel, gewisse planetarische Hilfskräfte für unser Erdendasein wirksam zu machen. Wer sie für sich wirksam zu machen vermag, sei es infolge eigener Kenntnis oder durch Benutzung fremden Wissens, der wird stets ebenso im Vorteil sein wie jeder, der sich die physikalischen Hilfsmittel dieser Erde dienstbar macht. Es handelt sich hier um keinerlei abenteuerliche Zaubermacht und noch weniger um rein geistige Kräfte. Es sind lediglich unsichtbare, aber darum keineswegs unwahrnehmbare physische Kräfte dieses Planeten, die sich auf solche Weise nützen lassen. Töricht ist nur der zu nennen, der sich solcher Hilfsmittel zur Erleichterung seines Erdenlebens nicht bedient, sei es, dass er sie nicht wahrhaben will oder dass er das Wenige, was ihre Beherrschung von ihm verlangt, nicht zu beachten vermag. Alles Irdische kann dem Geistigen, alles Zeitliche kann dem Ewigen dienen, sobald es nur in rechter Weise angewandt wird. Wer aber in anmaßlicher Selbstgewissheit achtlos an allem vorübergeht, was ihm Natur an Hilfe bieten will, der darf sich wahrlich nicht wundern, wenn ihm das Erdenleben Hemmnis auf Hemmnis häuft. Nur möge er sich auch nicht in Klagen ergehen, da er selbst es ist, der sich alle Erleichterung verscherzt. Weise wussten zu allen Zeiten auch für ihr Geistiges zu nützen, was erdenhafter Kräftewirkung ihnen gab. Nur der Tor verlacht in eitler Selbstgefälligkeit, was er nicht kennt. Wir gehen einer neuen Zeit entgegen, die in unerbittlicher Gerechtigkeit die Spreu vom Weizen sondern muss und gar manches alte Wissen, das heute noch entwürdigt und verachtet ist, wird in kommenden Tagen seine Auferstehung feiern, während vieles, das uns längst erwiesen schien, seine bisher unbezweifelte Geltung verlieren wird. Aber noch immer war die Wissenschaft der vielen vorher nur ein Wissen einzelner. Stets wurden Naturgesetze erst dann formuliert, nachdem die Wirkungen, die sie als gesetzlich begründet erweisen sollten, längst anerkannt waren. Wer warten will, bis alle Welt ihr Ja und Amen sagt zu irgendeiner Sache, der wird lange Zeit hindurch begnügsam sich bescheiden müssen, während andere, die selbst zu suchen und zu finden mussten, sich ihres Vorteils freuen können. Noch immer hatte man vorher die längste Zeit hindurch als Aberglaube ausgeschrien, was später sich gar wundersam und nach bester wissenschaftlicher Weise begründet erwies. So liegt auch hier ein Feld vor uns gebreitet, aus dem die mannigfachsten Ehren sprossen, die alles Unkraut, das sich in der Zeit sein Lauf dazwischen drängte, nicht verkümmern kann. Wer hier zu ernten weiß, dem wird es zumindest nicht gereuen. Von Albrecht Dürer stammt das Wort: Die Kunst steckt in der Natur. Wer sie herausreißen kann, der hat sie. In gleicher Weise sind auch die mannigfachsten subtilen Kräfte in der Natur verborgen und harren derer, die sie zu nützen vermögen. Der Ärmste der Menschen besitzt hier auf Erden einen Reichtum, von dem er sich nichts träumen lässt. Wollte jeder der auf Erden Lebenden sich seiner verborgenen und von ihm selbst nicht gekannten Macht bedienen, dann würde gar vieles materielle Elend des Erdenlebens behoben sein. Aber bevor man sich einer Macht bedienen kann, muss man sie kennen, und kennt man sie nicht, zumindest an ihr Vorhandensein zu glauben fähig sein. So ist auch hier der Glaube des Wissens Vorläufer und findet seine Bestätigung erst in der Erfahrung. Soweit ich also hier Glauben zu fordern scheine, handelt es sich nur um die Vorbedingung, durch die allein solche Erfahrung möglich wird.